Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers. Hallo. Journalismus hat viele Folgen. Sie zu gewichten, würde sicherlich ein schräges Bild erzeugen. Deshalb wollen wir heute ein paar Punkte beleuchten. Wie Journalismus kostet Geld. Geld, das freie Journalisten immer weniger für ihre Arbeit erhalten. Und Journalismus kostet Überwindung. Die Überwindung, einmal warten und nicht schnelle Ergebnisse liefern zu können. Wie der Fall des ermordeten CDU-Politikers Walter Lübcke zeigt. Und Journalismus kostet Freiheit. Das zeigt das Beispiel des saudischen Bloggers Raif Badawi, der seit genau 7 Jahren in Haft sitzt. Es ist eine Medaille mit extrem unterschiedlichen Seiten, das Verhältnis des Westens zu Saudi-Arabien. Auf der einen wirtschaftlichen Seite glänzt es hell, sind da die Ölmilliarden, mit denen sich der Wüstenstaat weltweit Einfluss erkauft hat. Doch auf der anderen Seite ist es düster, Stichwort Menschenrechte. Das hat die bestialische Ermordung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi einmal mehr gezeigt und beweist noch immer das Schicksal von Raif Badawi. Genau 7 Jahre ist es her, da wurde der saudische Blogger inhaftiert. Badawi hatte sich für eine Trennung von Religion und Staat ausgesprochen und wird dafür bis heute bestraft mit einer insgesamt 10-jährigen Haft, mit einer hohen Geldstrafe und mit Peitschenhieben. International solidarisieren sich bis heute Menschen mit ihm. So wurde Badawi vergangene Woche hier in Köln der Günter-Wallraff-Preis für Journalismuskritik verliehen, von der Initiative Nachrichtenaufklärung, an der auch der Deutschlandfunk beteiligt ist. Entgegengenommen hat die Auszeichnung Badawis Frau Enzaf Haider. Meine Kollegin Bettina Schmieding hat mit ihr gesprochen.
Wie geht es Ihrem Mann im Moment? Was wissen Sie über seinen Zustand?
Ich will natürlich nicht negativ sein, aber ein Gefängnis bleibt immer ein Gefängnis. Seine Situation ist die, dass er am 17. Juni 7 Jahre inhaftiert sein wird. 7 Jahre, die für uns und für Raif sehr schwierig waren, da seine Kinder ohne ihn aufwachsen müssen. Natürlich ist sein psychischer Gesundheitszustand sehr schlecht. Wir haben immer Hoffnung, okay, aber zugleich gibt es in Raifs Angelegenheit keine Veränderungen. Wie ich bereits gesagt habe, es geht ihm psychisch schlecht.
Sind Sie mit der internationalen Unterstützung für Ihren Mann und für die anderen inhaftierten Journalisten und Blogger in Saudi-Arabien, sind Sie damit zufrieden?
Sicher bin ich sehr glücklich. Am meisten bestärkt mich und erfüllt mich mit Hoffnung und Mut, dass ich reisen, kommen und gehen kann, gerade weil mich diese internationale Solidarität durch Organisationen, Personen aus aller Welt erreicht. Natürlich macht mich das glücklich und stärkt mich, gerade auch, weil es einen symbolischen Rückhalt für Raif bedeutet.
Welche Unterstützung internationaler Art würden Sie sich jetzt wünschen? Was müsste noch passieren?
Natürlich wünsche ich mir von den Regierungen der Staatengemeinschaft, dass sie die internationalen Menschenrechte ernst nehmen und Raif unterstützen. Dass sie seine unversehrte Freilassung von der saudischen Regierung einfordern und das direkt. Raif ist kein Krimineller. Er ist jemand, der die natürlichen Rechte der Menschen einfordert. Alles, was Raif will, all das macht der Kronprinz Mohammed bin Salman heute. Alles, worüber Raif einst im Netz geschrieben hat. Also, warum ist mein Mann bis heute in Haft?
Ändert sich durch die Arbeit des Kronprinzen jetzt auch die Situation für die Journalisten?
Nein, ich spreche darüber, dass die Dinge, die Raif fordert, inzwischen ja Realität geworden sind. Beispielsweise kann eine Frau nun Auto fahren. Beispielsweise können jetzt Kinos in Saudi-Arabien betrieben werden. Raif forderte zum Beispiel auch, dass die Befugnisse der Religionspolizei begrenzt werden sollen. Und heute ist die Macht der Religionspolizei auch nicht mehr, was sie vorher war. Alles, was Raif damals forderte, ist nun da.
Enzaf Haider, die Ehefrau des Bloggers Raif Badawi, der seit 7 Jahren in Saudi-Arabien in Haft sitzt, war das. Es ist gut 2 Wochen her, da wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet. Lübcke hatte sich in der Vergangenheit für Flüchtlinge engagiert und war dafür von Rechten angefeindet worden. Inzwischen deutet viel darauf hin, dass es hier einen Zusammenhang gibt, dass es sich bei der Ermordung um politischen Terror gehandelt hat. Ein Mann, der unter Tatverdacht steht und am Wochenende festgenommen wurde, soll früher in der rechtsextremistischen Szene aktiv gewesen sein. Das berichten unter anderem die Frankfurter Allgemeine und der Spiegel. Für den Spiegel als Redakteur arbeitet der Journalist Georg Dietz. Herr Dietz, Sie haben gestern, nachdem erste Berichte öffentlich wurden, auf Twitter Kritik ausgeteilt. Unter anderem gegen Fernsehsender, gegen die Talkshow von Anne Will, die nicht spontan ihr Thema geändert hat. Und Sie finden, dass insgesamt zu wenig und auch zu klein über den Mordfall Lübcke berichtet wurde. Aber war und ist es nicht immer gut und richtig von Medien, Stichwort journalistisches Handwerk, weitere konkretere Ermittlungsergebnisse abzuwarten? Zu dem Zeitpunkt waren ja erst einmal nur Medien, die berichtet hatten, da gestern.
Ja, vielen Dank erstmal für die Gelegenheit, hier im Studio mit Ihnen zu sprechen. Und kurze Korrektur, ich spreche hier nicht in meiner Eigenschaft als Spiegelredakteur, sondern in meiner Eigenschaft als politisch denkender Mensch. Das ist eine Unterscheidung, die ich kurz machen muss. Ich glaube, es geht auf jeden Fall darum zu schauen, wie, das ist ja auch das Thema dieses Formates, wie Journalismus arbeitet. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass Journalismus genau abwartet, nicht vorverurteilt und Täter erstmal mit der Unschuldsvermutung behandelt, wie das die Justiz auch tut. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass man diesen Fall ja in einem Kontext sehen muss, der weit zurückreicht und dass es festzustellen gibt, dass es eben in weiten Maßen der Medien eine gewisse entweder Sprachlosigkeit oder eine Angst davor gibt, Dinge zu benennen, die mit rechtem Terror, wie Sie es zu Recht gesagt haben, zu tun haben. Das ist eine lange Reihe von Ereignissen wie zum Beispiel der Mordanschlag in München, der ein ganz klar rassistischer Hintergrund hatte, wo es dann hieß, ja, es sei irgendwie möglicherweise ein Amokläufer. Es wird immer,
wenn Sie von Kontext sprechen, blicken Sie auf die vergangenen 4 Jahre oder reicht das noch weiter zurück?
Das reicht, wie die Geschichte des mutmaßlichen Täters zeigt, weiter zurück. Der mutmaßliche Täter war ja schon Anfang der 90er Jahre auffällig in fremdenfeindlichen, wie das dann heißt, aber in rassistischen Ausschreitungen. Das ist auch noch so ein Euphemismus. Es ist Rassismus, um den es hier geht, der weit zurückreicht in die Geschichte des wiedervereinten Deutschlands und weiter zurück. Und beim Fall des ermordeten Kasseler Politikers Lübcke sieht man ja eben die Verzweigungen, die bis eben zu Politikerinnen wie Irka Steinbach gehen, die, wenn es sich bewahrheitet, eben ein Video, ein YouTube-Video nochmal geteilt hat, was im Februar wieder viral ging und dadurch nochmal die vergangene Hetze gegen Lübcke angeheizt hat. Das ist ja ein Vorfall, der 4 Jahre zurückliegt, um den es geht, eine Podiumsdiskussion, ein Satz, den er verwendet hatte, der immer wieder aufgegriffen wurde.
Und Sie sagen, Medien tun sich schwer, diesen rechtsextremen Terror auch zu benennen. Warum denken Sie, tun Sie das?
Das ist eine deutsche Pathologie, glaube ich. Es darf nicht sein, was ist. Man hat so viel Angst vor sich, man hat so viel Angst vor der Geschichte. Es kann nicht sein, dass wir wieder so sind, wie wir waren.
Aber ist der NSU nicht ein gutes Beispiel dafür, dass es dann doch am Ende berichtet wird und auch viel berichtet wird?
Dönermorde hieß es ja sehr lange. Familienumfeld, so wie jetzt. Es sind immer ähnliche Vermeidungsstrategien. Hier hieß es auch, man schaut erst mal, ob es im Familienumfeld war. Die Reaktionen im Netz waren ja schon deutlich am Anfang extrem hasserfüllt und wirklich menschenverachtend von rechts. Es ist einfach zu beobachten, dass es eine Normalisierung des Redens über rechts gibt, wie es auch Ex-Bundespräsident Gauck gerade gemacht hat, der passenderweise an diesem Wochenende Toleranz gegenüber rechts gefordert hat. Es gibt den Versuch, hier die Drastik des gesellschaftlichen Diskurs und auch massiven Verschiebung zu beschreiben und der massiven Bedrohung, die dann bestimmte Menschen in diesem System offensichtlich haben. Das ist die tragische Lektion aus dem Fall Lübcke.
Aber stehen Ihre Beobachtungen da nicht in einem gewissen Widerspruch zu diesem Vorwurf, den Journalisten immer sich anhören müssen, dass die Mehrheit der Journalisten in Deutschland linksgrün orientiert und linksgrün wählen würden?
Das ist erstmal eine Hypothese. Ich weiß nicht, ob das so ist. Das entspricht nicht meiner Wahrnehmung.
Matthias Döpfner hat das Anfang des Jahres noch in einem Interview mit der NZ ins Spiel gebracht und sich auf einen Kommunikationswissenschaftler berufen.
Ja, NZZ, ein berühmtes objektives Medium. Also das sehe ich nicht. Also ich sehe die Talkshows, über die wir am Anfang kurz gesprochen haben, als extrem einflussreich im Framing des Diskurses nach rechts rückend. Ich finde, dass sich in den letzten 3 Jahren das Overton-Window, wie man es immer nennt, das, was gesagt werden darf, extrem verschoben hat nach rechts, dass man eben Leute einlädt wie Gauland und Alice Weidel, die dezidiert als quotenbringende Hetze eingeladen werden und dass all dies zu einem Klima geführt hat, wie es jetzt eben sich tragischerweise in so einem Mord niederschlägt.
Wir haben Medien im Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke berichtet. Beobachtungen und Einschätzungen waren das von dem Journalisten Georg Dietz. Vielen Dank, Herr Dietz.
Danke Ihnen.
Medias Res. 3 Fragen an.
Ich bin Lennart Zabe, ich mache meine Ausbildung zum Medienkaufmann und bin im 1. Lehrjahr.
Was läuft gut in den Medien?
Ich würde sagen, dass sich der digitale Bereich sehr gut weiterentwickelt hat in den letzten Jahren und dass das alles sehr schnelllebig geworden ist, dass man viele Informationen schnell teilen kann, auch mit Leuten auf der anderen Seite der Weltkugel. Ja, das denke ich sehr positiv.
Was läuft schlecht in den Medien?
Der Printbereich lässt immer mehr nach, dass die News nicht mehr so aktuell sind und dass die Konkurrenz durch den digitalen Markt einfach viel größer geworden ist und sie ihnen langsam den Rang ablaufen.
Und bei Ihnen?
In meiner Freizeit betreibe ich auch selber einen YouTube-Kanal, wo ich Videos zu allen möglichen Themen hochlade oder Freizeitinteressen und das bringt mir sehr viel Spaß, weil ich so meine Aktivitäten und Interessen mit meinen Freunden teilen kann oder auch Leute, die es interessiert, dass die mich abonnieren können.
So. Jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Wir kommen zu einem Tabuthema. Denn, wie wir alle wissen, über Geld spricht man eigentlich nicht. Doch der Verein Freischreiber wollte, dass wir es tun. Dieser Berufsverband freier Journalistinnen und Journalisten wollte wissen, was verdient ihr? Und hat hierfür im vergangenen Jahr ein Online-Portal eingerichtet, wo Journalistinnen und Journalisten anonym ihre eigenen Daten eingeben und sich mit anderen vergleichen können. Und nun liegt eine erste Auswertung dieser Daten vor. Ob sie von den Ergebnissen überrascht war, habe ich vor der Sendung Carola Dorner, die Vorsitzende der Freischreiber, gefragt. Ihre Antwort: ja und nein.
Es gibt schon einige, die sehr gut vom Journalismus leben können. Also wir stellen uns ja auch immer sehr dagegen, dass man sagt, freier Journalismus, da kann man sowieso kein Geld mit verdienen. Das macht man so mehr oder weniger als Hobby oder nebenher. Und das stimmt für sehr viele von uns absolut nicht. Aber gleichzeitig gibt es auch relativ viele Kollegen, die wirklich bereit sind, zu unterirdischen Honoraren zu arbeiten.
Was heißt das genau? Nennen Sie da mal ein paar Beispiele.
Wir empfehlen immer, in Honorarverhandlungen zu gehen mit einem Satz, zum Beispiel für 1.000 Zeichen nicht weniger als 100 Euro einzunehmen. Und es gibt tatsächlich relativ viele Verlage, die für 1.000 Zeichen ja durchaus 40 Euro zahlen oder auch mal etwas weniger, etwas
1000,
mehr.
1000 Zeichen, aber, nur um das zu verstehen, das sind 2 Seiten ungefähr?
1000 Zeichen, nee, das ist so eine Drittelseite.
Eine Drittelseite, und daran arbeitet ein Journalist?
Das ist natürlich ganz unterschiedlich und da sprechen Sie auch schon einen ganz schwierigen Punkt an. Wir setzen uns eigentlich auch dafür ein, dass nicht nach Zeichen bezahlt wird, sondern nach Aufwand. Denn jeder von uns weiß, also auch einen 10.000-Zeichen-Text kann ich am Stück runterschreiben. Die Frage ist aber, wie lange habe ich davor dafür recherchiert oder wie viel Hintergrundinformationen habe ich dafür gebraucht? Und oft ist es ja auch sehr viel leichter, einen langen Text zu schreiben, als die Dinge auf 2.000 Zeichen, 3.000 Zeichen wirklich auf den Punkt zu bringen. Deswegen setzen wir uns eher davor ein, nach Tagessatz bzw. Stundensatz, nach Zeitaufwand, nach Aufwand eben zu bezahlen.
Das ist Ihre Vorstellung und wie gehen Sie damit in die Offensive und Ihre Mitglieder, die Sie vertreten?
Wir haben im letzten Jahr einige Verhandlungskurse, Crashkurse angeboten. Wir versuchen unsere Mitglieder mehr und mehr dazu zu bringen, dass Verhandeln für sie zur Selbstverständlichkeit wird. Denn ich glaube, das ist ein ganz großer Teil des Problems und auch eine Ursache für schlechte Honorare, dass ganz viele Kollegen einfach überhaupt nicht verhandeln.
Also auch Kollegen, die sich sonst sehr dafür einsetzen, dass andere Menschen gerecht behandelt werden, dass sie gesellschaftlich adäquate Gehälter verdienen, es aber ihnen selbst nicht gelingt, das durchzusetzen.
Also den Anspruch, gerecht oder auch angemessen bezahlt zu werden, da sehen wir tatsächlich relativ häufig, dass der bei vielen Kollegen viel zu wenig da ist. Also gerade Anfänger sind bereit, oft zu Honoraren zu arbeiten, die ja eigentlich sittenwidrig sein sollten. Und das Problem, was dadurch entsteht, ist natürlich, dass diese Honorare sich zementieren. Also dass auch Auftraggeber davon ausgehen, naja, wenn keiner danach fragt, dann zahlen wir halt einfach weniger. Und das Problem ist natürlich auch, solange es immer wieder jemanden gibt, der es für billiger macht, wird das Verhandeln für andere immer schwieriger. Und unsere Erfahrung, also auch gerade wenn wir die Leute in Verhandlungskurse geschickt haben und die danach ganz begeistert erzählten von ihren Verhandlungserfolgen, ganz oft ist deutlich mehr Luft nach oben, als sie vorher gedacht hätten. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass man zum einen sagt, für den und den Satz arbeite ich nicht mehr. Das ist meine Untergrenze. Darunter muss man einfach auch Nein sagen können. Das ist auch was, was viele ein bisschen verlernt haben, wirklich auch mal Nein zu einem unmoralischen Angebot. Und das andere ist, das Schöne am Einjournalismus ist ja auch, man hat in der Regel nicht einen Auftraggeber, darf man ja auch gar nicht, sondern mehrere. Und ja, dann muss man eben gucken, dass man sich von miserablen Auftraggebern trennt, weil ja, es lohnt sich einfach auch nicht. Man macht sich damit nur kaputt und man macht den Beruf damit mit kaputt.
Und es hat auch Folgen für den Journalismus, den Qualitätsjournalismus, wenn nur noch Menschen, denen Journalismus Spaß macht und die es sich letztlich leisten können, diesem Job nachgehen.
Ja, natürlich hat das Folgen für den Journalismus, vor allem auch wenn alle denken, sie bekommen den großen Qualitätsjournalismus für umme. Also die Qualität kostet eben Geld. Das ist was, das ist jedem, der hingeht und essen geht oder sich ein Auto kauft, vollkommen klar, dass er für Qualität einen anderen Satz hinlegt als für Massenware. Und im Journalismus muss das von vielen Leuten erst wieder gelernt werden. Also wenn Redaktionen auch immer mehr und mehr anfragen, also jetzt gerade im Zuge der Relotius-Krise erleben wir auch, dass viele Verlage erwarten, dass man Protokolle vorlegt, dass man annotiert, dass man alle möglichen Beweisführungen doppelt und dreifach führt. Und wo wir immer wieder mal einhaken und sagen, hallo, das ist mehr Aufwand, das ist noch mehr Qualität, das ist noch mehr Absicherung und dafür möchten wir gerne auch bezahlt werden. Natürlich sind wir bereit, Qualität zu bieten, selbstverständlich.
Carola Dorner, Vorsitzende der Freischreiber, über eine Umfrage ihres Vereins unter freien Journalistinnen und Journalisten, wie viel sie verdienen.
Neues von nebenan. Lokaljournalismus mit Zukunft.
Wie guter Lokaljournalismus geht, wie sich damit Geld verdienen lässt und über welche Plattformen man Menschen mit Meldungen von vor Ort erreicht, diese Fragen stellen sich nicht nur Journalistinnen und Journalisten in Europa, sondern auch in Afrika, Asien und Südamerika. Annika Schneider war bei einem Workshop der Bundeszentrale für politische Bildung dabei, bei dem sich Medienschaffende aus aller Welt über ihre Arbeit ausgetauscht haben.
Von der bunt gekleideten jungen Frau bis zum Mann mit grauem Vollbart. Die Menschen, die an runden Tischen angeregt diskutieren, kommen aus Asien und Südamerika, aus Afrika und Europa. Eines haben sie alle gemeinsam. Sie machen Lokaljournalismus und sie wollen ihn besser machen. Denn das gut recherchierte lokale Nachrichten in Zeiten von Falschmeldungen und Propaganda wichtiger sind denn je, wissen sie alle. Auch Abed Othman aus Palästina.
Lokaljournalismus soll nicht Meinung beeinflussen, sondern helfen, Meinung zu bilden. Und die Menschen, die ihre Informationen haben, richtige Informationen, sie können ihre Meinung auch richtig bilden. Dann kann man die nicht so leicht auf den Arm nehmen. Und diese Rolle kann Lokaljournalismus besser als andere Arten von Journalismus auch übertragen.
Dass das in vielen Regionen der Welt keine Selbstverständlichkeit ist, weiß Rai Shanawas. Er arbeitet in Pakistan als Korrespondent für ein saudi-arabisches Medienunternehmen.
Ich habe eine Lokalzeitung abonniert. Immer wenn ich sie aufschlage, sehe ich große Nachrichten und Geschichten über Verbrechen. Aber was passiert in meiner Umgebung? Das fehlt in der Zeitung.
Wie es anders geht, zeigen an diesem Nachmittag Kollegen aus aller Welt. Lil Lestrade ist vom schwedischen Medienhaus Mittmedia angereist. Das Lokalzeitungsunternehmen lässt bereits tausende Artikel automatisiert von Computern schreiben, was auf großes Interesse bei den internationalen Kollegen stößt. Möglich ist das auch, weil in Schweden viele private Informationen öffentlich im Netz stehen, zum Beispiel zu Immobilienverkäufen.
Es hängt davon ab, ob die Daten frei verfügbar sind. Ohne sie geht es nicht. Wir haben in Schweden viel Datenmaterial, deswegen können wir das machen. Für viele Länder ist das eine Chance. Sie sollten keine Angst haben.
Der Kontrast zum Nachbartisch könnte kaum größer sein. Der Inder Shrubhan Shudhari vom Online-Portal Sijinetswara macht Journalismus für Menschen, die noch nicht einmal Internet haben. Lokalnachrichten bekommen sie per Telefon. Wenn etwas passiert, können sie auf einem Anrufbeantworter eine Meldung hinterlassen. Daraus generiert eine Redaktion täglich Nachrichten, die wiederum über eine Hotline abrufbar sind. Auch an diesem Projekt ist das Interesse groß. Ruchi Pina ist Online-Reporterin in Brasilien.
Wir haben mit Indien einiges gemeinsam. In Brasilien gibt es Regionen mit schlechter Internetverbindung und vielen Analphabeten. Über das Projekt können wir also auch nachdenken.
Es wird viel diskutiert an diesem Nachmittag. Und nachgefragt. Dass sich der schwedische Roboterjournalismus oder die indische Nachrichtenhotline nicht eins zu eins auf andere Länder übertragen lassen, ist klar. Biljen Temeschke nimmt für das Informationsministerium in Eritrea am Workshop teil.
Die Technik, die in Deutschland verwendet wird, können wir nicht unbedingt auch in meinem Land oder irgendwo anders nutzen. Wir unterscheiden uns in Geschichte, Kultur und sozialem Kontext. Deswegen nutzt jedes Land und jedes Medium das, was am besten passt. Aber Ideen können wir natürlich teilen.
Auch Rai Shanawas aus Pakistan weiß, dass die Ressourcen nicht gleich verteilt sind.
Lokaljournalismus in Pakistan hat mit den Ressourcen und Ideen vom Rest der Welt wenig zu tun. Unser Land ist weit weg und weit zurück. Aber tatsächlich habe ich hier Ideen bekommen, dort selbst eine neue Lokalzeitung zu gründen.
Bei allen Unterschieden werden bei dem Workshop auch Gemeinsamkeiten deutlich. Das Vertrauen der Leserinnen und Leser ist allen Journalisten ein großes Anliegen. Umso wichtiger ist das journalistische Handwerk, um ausgewogen, fair und fundiert zu berichten. Und das funktioniert in Schweden genauso wie in Brasilien oder Indien.
Annika Schneider war das, über neue Ideen im Lokaljournalismus von Schweden bis Brasilien. Und von dort geht es weiter nach Rostock.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, mein Name ist Andreas Meyer von der Ostsee-Zeitung in Rostock und wir befassen uns in der morgigen Ausgabe nochmals mit der Oberbürgermeisterwahl in unserer Hansestadt. Rostock hat gestern als erste Großstadt in ganz Deutschland einen EU-Ausländer zum Oberbürgermeister gewählt, den Dänen Klaus Ruhe Madsen. Das ist auch morgen noch unser großes Thema. Wie hat Madsen diese Wahl gewonnen? Warum hat sich ein Unternehmer mit keinerlei politischer Erfahrung durchgesetzt gegen Kandidaten aller großen Parteien? Was macht ein Däne jetzt anders als die deutschen Oberbürgermeister, die Rostock in seiner 801-jährigen Geschichte hatte? All das wollen wir morgen in unserer Zeitung beantworten.
Mit der Kraft des Wortes gegen den Aberglauben. Der algerische Journalist und Autor Kamel Daoud erzählt in seinem Roman Sabor von einem Jungen, der mit Hilfe von Büchern aus einer archaischen Welt zu entfliehen versucht. Gleich im Büchermarkt mit Dina Netz. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei waren.